Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend.
Das ist eine der besten Bundesregierungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Von wem stammen diese Worte? Von Bundeskanzler Friedrich Merz. Mit sich und seinem schwarz-roten Kabinett offensichtlich sehr im Reinen. Alles nicht einfach, aber alles im Fluss, so der Merz-Tenor nach 65 Tagen im Amt. Auch heute im Bundestag, wo er in der Generaldebatte zum ersten Mal als Kanzler auftrat und für seine Politik warb, aber auch offen für Kritik war, wie er betonte. Die musste er dann auch einstecken, und zwar nicht zu knapp. Tina Handel.
Merz, ein Handlungsreisender. Kanzler im Außendienst, im Amt seit 65 Tagen oder 1500 Stunden. Und davon ganz viele auf Reisen. Aber heute harter Aufschlag in der Innenpolitik. Mitten im Bundestag, wo die AfD inzwischen so groß ist, dass sie in der Generaldebatte zuerst reden darf und den Außenkanzler angreift.
Schön, dass Sie auf Ihrer Realitätsflucht durch die Gipfel und Hauptstädte dieser Welt doch einmal Zwischenstationen in Deutschland eingelegt haben. Unserem Land im Sinkflug.
Das will Merz nicht stehen lassen. Er geht in seiner Rede viel auf die AfD ein. Und die freut sich über so viel Aufmerksamkeit. Für Merz sind die ganzen Reisen kein Selbstzweck.
Das ist der Grund, meine Damen und Herren, warum ich mich um internationale und europäische Zusammenarbeit bemühe. Ich tue dies, um Frieden, Freiheit und Wohlstand in unserem Lande zu sichern. Aus keinem anderen Grunde.
Die AfD-Fraktionschefin ruft immer weiter dazwischen, so lange, bis Parlamentspräsidentin Klöckner mit Rauswurf droht.
Wir zwei diskutieren hier nicht, sonst können Sie den Saal hier verlassen.
Eine giftige erste Generaldebatte für Merz, wechselnder Applaus, nicht immer die eigenen Reihen, etwa als er die Schulden verteidigt.
Dass neue Arbeitsplätze entstehen können.
Da klatscht Robert Habeck allein los hinter Bank-Sarkasmus. Die SPD springt Merz zur Seite und nennt die AfD-Chefin eiskalt.
Ich will es mit Roland Kaiser einfach mal sagen. Was hat dir dein Herz gestohlen? Wie kann man so eiseskalt, so hasserfüllt als Mensch eine solche Rede halten, wie sie das eben getan haben?
Innenpolitik wieder voll da. Harte Opposition trifft auf Koalitionsbalance. Die Herausforderung jetzt, sinkende SPD-Werte.
Ich habe das Gefühl, ein guter Teil der Innenpolitik und der innenpolitischen Aktivitäten von Merz geht darum, der SPD Luft zuzufächeln. Und man muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht in eine Situation kommt, wo sozusagen ein Schwimmer einem Ertrinkenden zur Hilfe kommt und dann beide zusammen untergehen.
Im Gegensatz zur SPD ist Merz im Aufwind, laut Umfragen draußen im Land. Vielleicht, weil er anders ist als sein Vorgänger. Das fällt auf, etwa in Freiburg und Halle.
Olaf Scholz hat viel geredet, ohne was zu sagen. Ich will nicht den Merz unterstellen, dass er alles richtig macht, aber er hat irgendwie einen anderen Stil, der mir persönlich besser gefällt.
Kopf hoch, Brust raus. Er ist wer?
Er tritt anders auf. Er spricht anders, er ist emotionaler.
Oft unüberlegt und nicht so ganz durchdacht und sagt einfach so ein bisschen, was ihm in den Sinn kommt. So kommt es zumindest bei mir an.
Der Kanzler, der das eine sagt und was anderes tut, inklusive hin und her bei der Stromsteuer. Für die Opposition von links ist das die Zwischenbilanz nach 2 Monaten.
Was wollten Sie den Menschen in diesem Land zeigen, außer dass die CDU in dieser Koalition offensichtlich wie ein unsortierter Hühnerhaufen am Ende dasteht?
Sie versuchen, die Schere zwischen Arm und Reich nicht mal zu schließen. Sie reißen sie immer weiter auseinander. Und ich sag's mal wirklich direkt, es kotzt mich langsam an, Ihre Ausreden dafür zu hören.
Nach dem Redemarathon kommt für Merz noch die erste Kanzlerbefragung im Bundestag und dann doch wieder viel Außenpolitik. Er mahnt:
Wir müssen hier neue Prioritäten setzen.
5 Stunden mehr Innen- als Außenkanzler, geschafft. Morgen geht's für Merz schon wieder los, die nächste Reise.
Und zur heutigen Debatte im Bundestag und der ersten Bilanz der Merz-Regierung jetzt die Meinung von Iris Seyram.
Es ist vielleicht keine Übertreibung, dass Bundeskanzler Friedrich Merz häufiger im Regierungsflieger als auf der Regierungsbank gesessen hat. Nur noch kurz die Welt retten. Könnte durchaus Merz Soundtrack für seine ersten beiden Monate sein. Das Problem ist, dass sich die Welt nicht nur in Kiew, Washington oder Den Haag dreht, sondern ganz konkret auch hier, in Duisburg, über Cottbus bis Berlin-Neukölln. Mir ist entgangen, dass er mal ähnlich engagiert mit seinen ostdeutschen Parteikollegen durch die Region gereist wäre, um dort herauszufinden, wie denn die Stimmung ist. Ob die Menschen schon was fühlen, dass es bergauf geht. Vielleicht ein Grund, warum es so wirkte, dass ihn die gewohnt scharfen Attacken der AfD doch mehr anfassen. Alice Weidel wusste offenbar, wo sie den Finger heute in die Wunde legen konnte. Nämlich genau dort. Gerade die AfD kann sich damit brüsten, in so manch einem ländlichen Gebiet ein Ansprechpartner zu sein. Anders als seine Vorgänger hat sich Friedrich Merz aus Gründen, die nur er kennt, dazu entschieden, die Attacken der AfD voll aufzunehmen. Die AfD hatte ihn damit dort, wo sie ihn haben wollte. Mitten in ihrem rhetorischen Fadenkreuz. Nein, es ist ein bisschen zu einfach, den Erfolg von rechts außen nur allein mit dem, Zitat, politischen Kampfthema Migration zu begründen. Es ist schon etwas mehr. Eine größere Leerstelle, die da in der Mitte klafft und viele ratlos lässt. Auch manchmal mich. Die Antworten auf die großen Themen, die eine Gesellschaft umtreibt, von Arbeit, Miete und ja auch Migration, da blieb der Kanzler heute blass. Seine 70-Tages-Bilanz wirkte daher wie das Runterrattern von Buzzwords im besten PR-Sprech. Es ist diese Zuversicht und auch der Mut, von denen Merz selbst heute sprach, aber von denen heute wenig zu spüren war.
Die Meinung von Iris Seyram. 75.000 Frauen erkranken hierzulande jedes Jahr an Brustkrebs. Es ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, die keine von uns braucht. Und doch hat jede Achte im Laufe ihres Lebens mit ihr zu tun. Mehr als 18.000 im Jahr können den Brustkrebs nicht besiegen. Dass diese Zahl nicht noch deutlich höher ausfällt, liegt laut einer umfassenden Studie auch am Früherkennungsprogramm, das es bereits seit 20 Jahren gibt, der Mammographie. Die Röntgenuntersuchungen bieten Krankenkassen Frauen zwischen 50 und 75 alle 2 Jahre an. Ihr Nutzen wurde immer wieder angezweifelt. Doch Daten, die über Jahre gesammelt wurden, sollen jetzt zeigen, die Mammographie dürfte tatsächlich viele Leben retten. André Katschall.
Zu ihrem 50. Geburtstag vor 7 Jahren bekam Christina Post. Eine Einladung zum Mammographie-Screening. Erst verschob sie den Termin, dann ging sie doch noch hin. Die Diagnose Krebs traf sie aus heiterem Himmel.
Ich habe mich so sicher gefühlt in mir. Das kann man auch naiv nennen vielleicht. Aber es hat halt so eine, also mit sowas habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Und ohne die Einladung wäre ich nicht zu dieser Untersuchung gegangen. Und ohne diese Untersuchung wäre das nicht festgestellt worden.
Die Mammographie, eine Röntgenuntersuchung der Brust also, ergab die Gewissheit. Brustkrebs. Im Laufe des Lebens erkrankt fast jede 8. Frau in Deutschland daran. Für Christina ein lebensändernder Einschnitt. Es folgten Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. Zunächst hatte sie sich gesträubt, die neue Lebenswirklichkeit anzunehmen.
Ja, also ich war irgendwie beschäftigt halt gut. Ne? Und deswegen habe ich das auch dann gesagt, als die Ärztin meinte, es sieht sehr ernst aus. Habe ich gesagt, für sowas habe ich keine Zeit. Also schon allein dieser Gedanke, dass ich meine, ich könnte jetzt mal keine Zeit haben für meine eigene Existenz, da gehört schon allerhand dazu, finde ich. Ne?
Das Brustkrebs-Screening zwischen 50 und 69 Jahren gibt es seit 2009. Laut einer neu vorgestellten Studie hilft das Screening, die Sterblichkeit deutlich zu verringern.
Wir konnten in unterschiedlichen Ansätzen unter Nutzung verschiedener Datenquellen zeigen, dass das Screening-Programm und die Teilnahme am Screening-Programm die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu versterben, um 20-30% reduziert.
Nadja war 34, als sie selbst Knoten in ihrer Brust fand. Ihre Ärztin tastete sie ab, fand aber nichts. Dann folgte eine Ultraschalluntersuchung und schließlich auch eine Mammographie.
Das war tatsächlich in dem Moment beim Ultraschall, das ist suspekt, also komisch, sage ich mal. Und das habe ich halt gut verstanden. Und bei der Mammographie war es relativ zügig klar. Sie hat drauf geguckt und hat gesagt, also Frau Will, ganz ehrlich, wir reden hier vom Brustkrebs.
Auch bei Nadja schlug die Behandlung an. Heute ist sie befundfrei. Die gelernte Krankenschwester hat es sich zur Aufgabe gemacht, aufzuklären, mit Videos auf YouTube. Vor allem aber will sie Frauen Ängste nehmen, zum Beispiel die vor einer angeblich unnötig hohen Strahlenbelastung.
Wir wissen doch ganz klar mittlerweile, dass die Studienlage komplett klar ist. Also wenig Bestrahlung rettet unfassbar viel Leben. Also das Verhältnis passt an der Stelle nicht. Da dürfen wir aufräumen mit diesem Mythos.
Nadja und Christina sagen beide, die Mammographie hat geholfen, ihr Leben zu retten.
Und ich spreche mit André Karch, Epidemiologe von der Universität Münster und einer der Autoren der jetzt veröffentlichten Studie. Guten Abend, Herr Karch.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Es hat ja immer wieder Zweifel an der Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der Mammographie gegeben. Sind die jetzt durch die Studie ausgeräumt?
In der Studie haben wir tatsächlich primär die Wirksamkeit des deutschen Mammographie-Screening-Programms untersucht und konnten erstmals zeigen, dass durch Teilnahme im deutschen Mammographie-Screening-Programm die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu versterben, um 20-30% reduziert wird. Die Risiken haben wir in der Studie selbst nicht untersucht. Das ist Aufgabe des Bundesamts für Strahlenschutz, hier eine Nutzen-Risiken-Bewertung durchzuführen. Unter der Annahme, dass die Risiken sich aber seit der letzten Nutzen-Risiken-Bewertung nicht verändert haben, überwiegt der von uns gezeigte Nutzen diese Risiken deutlich.
Eine Mammographie kann auch falsch positive Ergebnisse bringen. Das passiert auch gar nicht so selten und kann dann zu belastenden Behandlungen führen. Wie oft schlägt die Mammographie derzeit noch fehl?
Genau, das muss man auch ein bisschen differenzieren. Aufgabe einer solchen Früherkennungsuntersuchung ist, möglichst sicher alle Verdachtsfälle auch tatsächlich als solche zu identifizieren. Das bedeutet, es ist teilweise auch Aufgabe, hier ein bisschen breiter Verdachtsfälle durch diese Früherkennungsuntersuchung dann in eine weitere Untersuchung aufnehmen zu können. Es ist so, dass circa 30 bis 40 von 1.000 Frauen, die sich einer Mammographie als Früherkennungsmaßnahme unterziehen, hier eine positive Rückmeldung dahingehend bekommen, dass eine weitere Abklärung notwendig ist. Und von diesen 30 bis 40 Fällen sind dann am Ende 6 tatsächlich als echte Brustkrebsfälle zu identifizieren. Der Rest sind Fälle, die dann meistens schon relativ schnell in einer weiteren Folgeuntersuchung, zum Beispiel durch Ultraschall oder nochmal durch eine Mammographie, als ein Nicht-Krebsfall identifiziert werden können.
Bei Frauen mit dichtem Brustgewebe funktioniert die Mammographie eher nicht oder sehr schlecht. Mammographie-Kritiker werben deshalb für MRTs, also Magnetresonanztomographien, die schneller Klarheit bieten. Hängen Sie die Mammographie also vielleicht zu hoch?
Nein, das ist ein total nachvollziehbarer Kritikpunkt an der Mammographie-Untersuchung insgesamt. Tatsächlich wirkt sie bei dichtem Brustgewebe nicht genauso gut wie bei weniger dichtem Brustgewebe. Und hierfür gibt es zukünftig vielleicht durchaus Optionen, dann in Form einer risikostratifizierten Früherkennung diesen Frauen eine andere Untersuchung, zum Beispiel eine MRT-Untersuchung, anzubieten. Hier gibt es aber aktuell noch gar keine Evidenz auf diesem Niveau, dass man das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt implementieren könnte. Es gibt aber zum Beispiel im Vereinigten Königreich eine Studie, die sich das gerade aktuell anschaut, wo gerade Zwischenergebnisse publiziert wurden und wo dann sicherlich in den nächsten Jahren mit Ergebnissen zu rechnen sind, die dann möglicherweise auch genutzt werden können, hier ergänzende Untersuchungen der Früherkennung auch einzusetzen.
Es geht auch immer häufiger um die künstliche Intelligenz, KI, die im Zweifelsfall sogar besser als der Mensch Mammographiebilder lesen kann. Wie oft passiert das schon in der Praxis?
Ja, auch künstliche Intelligenz oder Methoden der künstlichen Intelligenz sind ja nicht kein entweder da oder weg. Es wird schon aktuell in fast allen radiologischen Untersuchungen bis zum gewissen Grad künstliche Intelligenz eingesetzt oder Methoden eingesetzt, die den menschlichen Untersucher unterstützen. Allerdings gibt es jetzt auch zunehmend Studien, die dann diese Unterstützung deutlich nochmal zu einem größeren Anteil in die Befundung mit einfließen lassen. Und auch hier wurde in Deutschland dieses Jahr eine große Studie durchgeführt und veröffentlicht, in der gezeigt werden konnte, dass diese Unterstützung tatsächlich dazu beiträgt, dass mehr Brustkrebsfälle durch Mammographie entdeckt werden können. Das heißt, in Zukunft wird sicherlich die künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielen, auch unter dem Hintergrund dessen, dass natürlich im aktuellen Bereich des Fachkräftemangels irgendwann diese Unterstützung stattfinden muss, um eine gleiche Anzahl von Mammographieuntersuchungen auch wirklich umsetzen zu können.
Es wird immer wieder diskutiert, die Altersspanne auszuweiten, auch Frauen jünger als 50 und älter als 75 zum Screening einzuladen. Wie sehr würde das aus Ihrer Sicht helfen?
Ja, die aktuell eingesetzten Altersgrenzen hängen immer mit der Nutzen-Risiken-Abwägung zusammen. Gerade wenn man jetzt in jüngere Altersgruppen schaut, dort gibt es die Idee der Erweiterung bis 45 Jahre nach unten. Aktuell sind wir hier ab dem 50. Lebensjahr in der Früherkennungslogik drin. Da werden Brustkrebsfälle seltener. Das bedeutet, dass in der Nutzen-Risiken-Abwägung auch der Nutzen geringer wird, weil ja dieselben Risiken für alle Frauen, die die Untersuchung dann durchführen, bestehen. Dadurch, dass aber in den letzten Jahren immer deutlicher gezeigt werden konnte, dass der Nutzen doch auch größer ist als vielleicht in der Vergangenheit angenommen, verschiebt sich diese Nutzen-Risiken-Abwägung deutlicher Richtung Nutzen, auch in der Altersgruppe der unter 50-jährigen Frauen. Und da steht sicherlich eine Erweiterung, wenn man in die internationale Literatur schaut und auch schaut, wie andere Länder damit umgehen, in der nächsten Zeit an.
Nur etwa die Hälfte der Frauen folgt der Einladung zum kostenlosen Screening. Wie kann man das ändern?
Ja, zunächst einmal ist es ja ein Angebot zur Teilnahme an einem Früherkennungsprogramm. Das heißt, jede Frau soll und darf für sich informiert die Entscheidung treffen, an dem Programm teilzunehmen oder eben auch nicht teilzunehmen. Dafür gibt es Informationsmaterialien, zum Beispiel vom Gemeinsamen Bundesausschuss, die klar Nutzen und Risiken eines solchen Programms definieren und kommunizieren. Dadurch, dass in jeder einzelnen Screening-Runde 50% der Frauen teilnehmen, bedeutet das aber auch, dass wenn man über die 25 Jahre, in der einer Frau ein solches Programm angeboten wird, das zusammenfasst, doch zumindest mehr als 80% der Frauen ein- oder mehrmal am Screening-Programm insgesamt teilnehmen. Das heißt, auch das ist ein bisschen dann doch echt auch höher als diese 50%, die kommuniziert werden. Die Frauen, die nicht teilnehmen, unterscheiden sich sicherlich in ihren Gründen, warum sie nicht teilnehmen. Einige von denen haben tatsächlich in der Nutzen-Risiko-Bewertung für sich die Entscheidung getroffen, dass sie nicht teilnehmen wollen. Andere sind vielleicht nicht adäquat informiert oder haben keinen guten Zugang zu Informationen. Hier besteht sicherlich die Möglichkeit, dies noch weiter zu verbessern und mehr Informationen leichter zugänglich zu machen.
Sagt André Karch, Epidemiologe an der Universität Münster. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Ausgeliefert. So kann man sich schon mal fühlen an manchen Hitzetagen im Sommer, wie gerade erst in der vergangenen Woche. Denn selbst wenn man sich vor den Sonnenstrahlen schützen kann und Schatten findet, der Hitze können viele nicht entkommen. Sei es in Dachgeschosswohnungen, in Schulen, in Kitas oder in nicht klimatisierten Krankenhauszimmern. Und das kann zum großen Problem werden in Zeiten des Klimawandels. Dass extreme Hitze sogar zu einem tödlichen Risiko werden kann, das belegen jetzt offenbar Zahlen zur sogenannten Übersterblichkeit, die ausgewertet wurden. Michael Heusen.
Mehr als 3000 Hitzetote in Deutschland im vorletzten Sommer. Diese Zahl, geschätzt vom Robert-Koch-Institut, wollen die Aktivisten real werden lassen und legen sich wie leblos auf die Kölner Domplatte.
So kann man das irgendwie am besten zeigen, indem im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie Leute hier tot umfallen, dass es halt jeden treffen kann und das nicht irgendein Problem ist, was irgendwie weit oben in der Politik und den Medien diskutiert wird.
Es kann ein leiser Tod sein und er kommt immer häufiger in immer heißer werdenden Sommern.
Ich habe einfach Angst davor, was alles passieren wird. Also wenn man jetzt schon an die Nachrichten schaut, die Hitzetodesfälle in Europa. Und das sind ja nur so die großen Events, die man so in den Schlagzeilen sieht. Und die kleinen, die alten Menschen, die in ihrer Wohnung sterben, das kriegen ja die Leute gar nicht mit.
Hier kriegen sie es mit, im Augusta-Krankenhaus in Düsseldorf. Immer mehr Notfälle wegen der Hitze, immer mehr Patienten mit Herzinfarkt. Und es sind nicht nur ältere, dehydrierte Menschen, die hier behandelt werden müssen.
Es betrifft auch die Kinder oder eben Jüngere, die nicht so auf sich achten, die also Sport treiben und es etwas übertreiben. Und dann geraten sie doch in diese Probleme, dass sie eben vom Kreislauf her schwach werden und zu viel geschwitzt haben.
Aber auch im Krankenhaus bleibt die Hitze nicht draußen. In wenigen Zimmern gibt es Klimaanlagen, sonst nur Rollladen runter. Doch das hilft kaum, vor allem nicht während der Hitzewelle Ende Juni. Überall in Europa schwitzende, leidende Menschen, die Abkühlung suchen. Eine jetzt in London veröffentlichte Schnellstudie hat die Auswirkungen dieser 10 Tage in 12 europäischen Großstädten untersucht.
Vor allem sind die Hitzewellen, die auftreten, heißer, als sie ohne den Klimawandel gewesen wären. Also insgesamt in Europa sind die Hitzewellen, die wir dieses Jahr gesehen haben, 2 bis 4 Grad heißer. Also das bedeutet eben 34 anstatt 30 Grad zum Beispiel. Und das mag sich jetzt nicht nach viel anhören, aber es macht einen wahnsinnigen Unterschied in dem, wie sich Hitzewellen auf den menschlichen Körper auswirken.
2300 Hitzetote habe es Ende Juni, Anfang Juli in den 12 untersuchten Städten gegeben. 1500 mehr als ohne den Klimawandel haben die Forscher errechnet. Menschen, die leise gestorben sind, durch die Hitze, den stillen Killer.
Also nicht nur die Rekordtemperaturen zuletzt, sondern auch die Folgen lassen sich offenbar messen. Dazu die Nachfrage bei Sven Plöger in unserem Wetterkompetenzzentrum. Lieber Sven, wie gefährlich sind solche Hitzewellen?
Ja, Jesse, sie sind sehr gefährlich und sie werden von uns, das hat der Beitrag ja auch eben ein bisschen gezeigt, oftmals unterschätzt. Wir müssen auch immer überlegen, dass wir natürlich gerade in den Städten sehr hohe Temperaturen dann bekommen, auch im Vergleich zum Umland. Es gibt da auch Studien, die zeigen, dass die Städte teilweise 5 bis 10 Grad wärmer sind im Fall solcher Hitzewellen als die Umgebung. Und das ist natürlich quasi eine ganz eigene Klimazone. Die haben wir natürlich selber produziert durch die hohe Versiegelung. Wir haben einfach sehr viel Beton, sehr viel Asphalt. Gerade nachts kühlt es dann nicht ab. Wir haben es eben auch in dem Beitrag gehört. Das ist natürlich gerade für die älteren Menschen problematisch. Und wir haben in Europa einen alternden Kontinent, wenn man so sagt. Wir brauchen in Städten also tatsächlich Verländlichung, wenn man so will. Wir brauchen mehr Grün, wir brauchen mehr Blau, also Pflanzen und Wasser.
Mhm. Und wird das Risiko so extremer Hitze dann manchmal einfach falsch eingeschätzt?
Ja, ich glaube schon, denn man kann Hitze gar nicht gut bebildern. Also wenn man eine Stadt mit einer Hitzewelle fotografiert, hat man am Ende irgendwie vermeintlich schönes Wetter fotografiert. Wenn man einen Sturm hat, wenn man Hagel hat, wenn man Überflutungen hat, dann sieht man das sofort. Sofort sind die Emotionen da. Aber am Ende müssen wir anerkennen, und das hat der Bericht gezeigt mit den Zahlen, Hitze ist tragischerweise das tödlichste Unwetter, was wir kennen.
Vielen Dank, Sven. Am Ende der Sendung kommen wir dann natürlich noch mal zu dir. Danke.
Ja.
Es scheint eine Flucht ohne Ende zu sein. Denn schon seit Jahrzehnten werden die Rohingya immer wieder verfolgt und vertrieben. Auch aus der Region im heutigen Myanmar, in der die meisten Angehörigen der muslimischen Volksgruppe seit Generationen lebten. 2017 sind Hunderttausende von ihnen ins Nachbarland Bangladesch geflohen, nachdem zuvor das Militär in Myanmar unzählige Rohingya-Dörfer zerstört und wohl tausende Menschen getötet hatte. Die Vereinten Nationen stufen die Gewalt als Völkermord ein. Doch einen sicheren Zufluchtsort haben viele der Rohingya bis heute nicht gefunden. Christiane Justus.
16 Tage hat er auf diesem Schiff verbracht, eingepfercht mit mehr als 200 anderen. Unten die Männer, oben an Deck Frauen und Kinder. Zainal ist aus Bangladesch hierher geflüchtet, nach Aceh in Indonesien. 2 Jahre ist das her, in Todesangst über den Indischen Ozean, mit seiner Frau und den 3 Kindern.
Ich suche Sicherheit, ein sicheres Leben für meine Kinder, dass sie zur Schule gehen können, eine Zukunft haben. Es ist wichtig, ein gutes Heimatland zu finden.
Aber der hoffnungsvolle Aufbruch endet hier, in einem Zeltcamp in der Hitze. Ein Schlafraum, eine Ecke zum Kochen und eine zum Beten. Mehr als 1500 Rohingya geht es allein hier in Aceh so wie ihnen. Es ist ein Überleben, kein Leben.
Die Kinder können nicht zur Schule, sie können nicht zum Koranunterricht, sie können noch nicht einmal sicher spielen hier am Meer. Das Leben ist sehr schwer. Ich bitte alle, auch Hilfsorganisationen, darum, meinen Kindern zu helfen, wieder zur Schule zu gehen, gute Nahrung zu bekommen. Hier so nah am Meer mit Wind und Hitze ist es sehr hart.
Zainal und seine Familie, seit Jahren schon haben sie kein Zuhause, keine Rechte. Sie gehören zum Volk der Rohingya, einer muslimischen Minderheit aus Myanmar. 2017 werden sie brutal aus ihrem eigenen Land vertrieben. Das Militär und die buddhistische Mehrheit erklärt die Rohingya zu unerwünschten Personen ohne Staatsbürgerschaft. Aus ihrer eigenen Heimat im Rakhine State müssen sie zu Hunderttausenden flüchten nach Bangladesch. Die Situation im Flüchtlingslager Cox's Bazar katastrophal. Viele flüchten erneut. 2000 Kilometer sind es bis Aceh auf der indonesischen Insel Sumatra. Aber auch hier kommen sie nicht zur Ruhe. Immer wieder gibt es Übergriffe. Vor 2 Jahren stürmt eine hasserfüllte Menge ein Flüchtlingslager. Es seien zu viele gekommen. Man könne sie nicht versorgen, heißt es. Auch Indonesien will die Flüchtlinge loswerden. Das Land ist kein Vertragsstaat der Genfer Flüchtlingskonvention, gewährt den Rohingya nicht offiziell Asyl, sondern nur eine Unterkunft auf Zeit. Die Bezirksregierung in Aceh sieht sich nicht in der Verantwortung.
Unsere Botschaft besteht darin, dass die Rohingya-Flüchtlinge in erster Linie ein globales Problem darstellen. Deshalb haben die internationalen Regierungen eine gemeinsame Verantwortung und Verpflichtung, kollektiv eine Lösung zu finden.
Internationale Hilfsorganisationen können immer weniger ausrichten, auch aus Geldmangel. Es gibt Essensrationen. Einmal pro Woche kommt ein Arzt vorbei. Die einheimische Mala, die in der Nähe wohnt, versucht zu unterstützen, wo sie kann. Heute hat sie Moskitonetze mitgebracht. Sie kümmert sich ehrenamtlich um die Rohingya-Kinder. Es geht ihr um die Menschenwürde, sagt sie. Den Rohingya werden die Grundrechte verwehrt.
Das Gefühl, in die Schule zu kommen, dieses Wow, das haben sie nie erlebt. Wenn wir sie fragen, können sie zwar das ABC aufsagen, ein bisschen Englisch sprechen, aber das Gefühl, als Mensch wahrgenommen und behandelt zu werden, das fehlt ihnen.
Und deshalb wollen viele auch hier wieder weg. Ein ganzes Volk, permanent auf der Flucht. Und niemand kümmert sich darum, das zu ändern.
So, und wir kommen erstmal zu weiteren Nachrichten dieses Tages und zu dir, Thorsten.
Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht mit mehr als 700 Drohnen und mehreren Raketen angegriffen. Laut Kiew wurden zwar die meisten abgefangen, trotzdem seien 8 Zivilisten getötet worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist unterdessen von Papst Leo XIV. Empfangen worden. Der Vatikan teilte mit, der Papst sei weiterhin bereit, in dem Krieg zu vermitteln. Anschließend sprach Selenskyj mit dem US-Beauftragten für die Ukraine Kellogg. Kiew hofft auf weitere Waffenlieferungen der USA. Die Houthi-Miliz ist offenbar dafür verantwortlich, dass ein zweites Frachtschiff im Roten Meer gesunken ist. Die Eternity Sea sei nach einem Angriff der Rebellen untergegangen, teilte die EU-Militärmission Aspides mit. 19 Besatzungsmitglieder würden vermisst, 6 Menschen seien gerettet worden. Zuvor hatten die Houthis den Frachter Magic Seas versenkt, offenbar durch gezielte Sprengungen, wie dieses Video der Miliz zeigen soll. Die Besatzung hatte sich in Sicherheit bringen können. Die Zahl der Todesopfer durch die Sturzflut im US-Bundesstaat Texas ist auf 119 gestiegen. Mehr als 160 Menschen werden noch vermisst. Auch im Nachbarstaat New Mexico hat es nach neuen Regenfällen schwere Überschwemmungen gegeben. Die Wassermassen rauschten durch eine Bergregion. 3 Menschen kamen ums Leben. Bei der Fußball-EM haben die Titelverteidigerinnen aus England ihre Chancen auf das Viertelfinale gewahrt. Nach ihrer Auftaktniederlage gegen Frankreich besiegten die Engländerinnen in ihrem 2. Gruppenspiel die Niederlande klar mit 4:0. 2 der 4 Treffer erzielte Lauren James.
Es kann nicht jeder ein James Bond sein. Ein riskantes Leben führen im feinen Zwirn, der auch nach der spektakulärsten Verfolgungsjagd immer noch perfekt sitzt. Aber sich wenigstens ein bisschen so fühlen wie Bond, das ist schon drin. Dazu braucht es auch gar kein gefährliches Leben. Ein passender Anzug reicht ja vielleicht schon. Nur den muss man ja auch erstmal finden. Vor allem, wenn sonst eher so T-Shirt und Jeans als Hülle dienen. Da geht es Abiturienten genauso wie Konfirmanden oder Heiratswilligen. Sie brauchen Hilfe. Julia Wackert war in Hamburg mittendrin im Anzugdickicht bei einem Herrenausstatter.
Um 9 Uhr morgens stehen sie hier schon Schlange für Anzüge.
Ich frage Sie jetzt mal, was Sie haben möchten.
Anzug.
Ein Anzug. Ja, fahren wir hier rein. Danke, sagen wir 2 Stock bitte. Alles
klar. Ein Blick des Verkäufers genügt, schon geht es in das passende Stockwerk. Rund 8000 Anzüge, verteilt auf 4 Ebenen, nach Größen sortiert. Samstags ist der Andrang groß, vor allem im 4. Stock bei den Hochzeitsanzügen. Auch Finn Knutzen ist mit seiner Familie gekommen. Ende September heiratet er und muss sich nun für ein Outfit entscheiden.
Hier geht man noch mal ein bisschen ins Beigefarbene rein. Das ist auch nicht schlecht, da muss man ein bisschen mutiger sein.
Teste mal das mutiger als erstes.
Alles klar, dann machen wir das.
Viele Kunden von Polike sind Stammkunden. Familie Knutzen trägt schon seit Generationen Anzüge des Hamburger Herrenausstatters.
Ich habe hier schon meinen jetzt Mann als Freund herbegleitet. Meine Söhne haben ihre Konfirmationsanzüge hier alle gekauft. Immer super schnell, super guter Service.
Dann probieren wir noch mal grün aus.
Finn und seine Familie sind extra aus Lübeck angereist. Verkäuferin Carmen Rathje bekam sogar schon Anrufe aus München.
Und habe ich gefragt, ob es denn bei denen in Süddeutschland keine Anzüge geben. Naja, die wären schon unterwegs gewesen, hätten aber halt nicht das Passende gefunden. Der Herr war da, wurde zur Zufriedenheit zum Glück alles ausgeführt.
Seit 1931 gibt es den Herrenausstatter. Selbst Altkanzler Helmut Schmidt hat schon bei Polike gekauft. Im Haupthaus die Anzüge, im Nebenhaus Hemden, Schuhe, Gürtel. Auch hier heißt es Schlange stehen. Helen Woltmann verkauft seit 10 Jahren hier. Erinnert sich noch gut an ihren ersten Arbeitstag.
Hier waren mehr Dönerläden und eine Moschee und hier ist ein Herrenausstatter. Wo ist der denn? Ich habe erst gedacht, ich habe mich verlaufen.
Die Heimat des Herrenausstatters in einer Seitenstraße nahe des Hauptbahnhofs. Feinkostläden und Restaurants reihen sich an Friseure. Die SPD Hamburg hat ihre Zentrale in der Nähe. Wir treffen Antonio Filippone. Er wohnt seit Jahrzehnten in St. Georg, hat schon Olaf Scholz hier sein Feierabendbier trinken sehen.
Das ist multikulturell hier. Ja? Das ist Araber, Portugiesen, Italiener, alles die ganze Welt. St. Georg war früher Katastrophe, muss ehrlich sein, wegen dieser Droge und so weiter. Aber heute ist es ganz anderes.
Heute kommen sie hier zum Einkaufen und zum Essen her. Das Viertel ist bunt. Moderne Vielfalt und mittendrin Polike. Auch der 14-jährige Colin Dauten sucht heute den ersten Anzug seines Lebens. Die Konfirmation steht an.
Wenn du das Sakko schließt, immer nur den oberen Knopf. Meiste Zeit hast du das Sakko auf. Du schließt es halt wirklich nur dann, wenn es mal offiziell wird auf dem Foto.
Ja.
Ne? Aber sonst hast du das Sakko meistens mal auf.
Wie ist es so ein Anzug, so was Schickes? Hast du wahrscheinlich auch nicht alle Tage an.
Nee.
Wie ist es so, das für sowas?
So ein bisschen so eine Aufregung ist auch da so. Und so, ja, so ein Kribbeln auch ein bisschen so. Fühlt sich auch sehr angenehm an.
Rund 400 Euro kostet so ein Anzug. Das Erfolgsrezept des Herrenausstatters ist ein anderes.
Hingehen, maximal einen zweiten Anzug anziehen und dann ist man fertig. Also schnell, so wie Männer einkaufen wollen.
Finn ist allerdings schon bei Anzug Nummer 4. Das Parkticket für 2 Stunden gezogen.
Für Polike Verhältnisse bin ich lange hier.
Dann hat sich Finn aber doch entschieden.
So daher.
Am Ende wird es der rosane Anzug mit Hosenträgern. Und draußen warten schon die nächsten Kunden.
So, wir stehen jetzt Schlange bei Sven, der uns verrät, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, bitte.
Ja, Jessie, nachdem wir ja eben über die Hitze gesprochen haben, können wir uns, glaube ich, momentan darüber freuen, dass die nicht bei uns ist. Wir haben etwas kühlere Verhältnisse. Wir gucken gleich mal drauf und das hier, das ist der Blick auf aktuelle Europatemperaturen bei uns. Also das ist immer roundabout, also so ein bisschen, wo wir da gerade liegen. Bei ungefähr 23 Grad, Hitze in Spanien 39, Türkei 40, nördlich des Schwarzen Meeres 35, 27. Angenehme Sommertemperaturen, britische Inseln, Skandinavien auch 25. Und jetzt lassen wir hier drauf mal den Strömungsfilm laufen. Und was Sie sehen können, die Zusammenarbeit aus diesem Tief über Polen und dem Hoch, was hier dann, jetzt kommt das nächste Tief schon ran, westlich von uns liegt, ergibt eine nördliche Strömung und genau das verhindert, dass jetzt sofort wieder neue Hitze kommt. Das ist der 15-Tage-Trend für Leipzig. Sie sehen den ersten Versuch einer Erwärmung, es ist ja auch Sommer, dann am Sonnabend nochmal Abkühlung durch das Tief mit Schauern und dann den nächsten Anlauf, aber eben keine übertrieben hohen Temperaturen. Das ist der Blick in eine Nacht, wo es vor allen Dingen Richtung Sachsen und auch Richtung Oberpfalz dann nochmal einzelne Schauer geben kann. Auch morgen wird die Osthälfte immer von Meerwolken besiedelt sein. Um dieses Wort da einfach mal einzusetzen, Schauer sind dann möglich. Einzelne Gewitter auch in der Osthälfte. Im Westen und Südwesten ist es deutlich ruhiger. Da gibt es nur einzelne Schauer und viel Sonnenschein. Morgen früh für die meisten 10 bis 15 Grad. Im Südwesten bei Aufklaren auch mal einstellige Werte in höheren Tallagen. Morgen im Rhein-Main-Gebiet bis 27, sonst 21 bis 26 Grad. Freitag wenig Änderung und Sonnabend, wie gesagt, in der Osthälfte wieder häufiger Schauer und Gewitter, Jessie.
Wir sagen herzlichen Dank, Sven Plöger. Dankeschön. So, und das waren heute unsere Tagesthemen. Wir empfehlen jetzt die Doku, das Srebrenica Tape zum Völkermord von Srebrenica vor 30 Jahren.
Darin sucht eine Frau nach Spuren ihres ermordeten Vaters mit Hilfe einer alten Videokassette.
Morgen sind wir dann natürlich wieder für Sie da. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.